Ja, wir sind ja letzte Woche frisch in die Predigtserie hineingestiegen, begeistert. Der Geist ist dort gross geschrieben im Mittelpunkt und Sabrina hat euch schon mal mit hineingenommen in etwas, wir wollen da jetzt heute weiterfahren. Und ich habe mir überlegt, beim Geist, Dreieinigkeit ist ja nicht immer ganz so einfach zu verstehen. Und ich habe euch etwas mitgebracht, um das ein bisschen besser zu verstehen. Ich weiß nicht, wer das kennt, wer es gern hat. Ich habe so etwas zwischendurch ganz gern. Und das kann man dann im Mund zergehen lassen. Ich tue es nicht im Mund zergehen lassen. Aber es ist eigentlich unanständig, mit etwas im Mund zu reden. Gell? Damit ich das fertig essen kann, überkommt ihr auch etwas. Und lasst es im Mund zergehen, nicht wie ich beiße, sondern tun es einfach mal im Mund zergehen. Jetzt müsst ihr fangen. Könnt ihr fangen. Probieren wir mal. Ich hoffe, dass ich niemandem an Kopf. Achtung! Oh ja, da müssen wir aufpassen. Da hinten noch. Achtung, da hinten kommt noch mehr. Oh, Achtung! Gertrud, tut mir leid. Habt ihr schon gehabt? Da? Noch nicht, hä? Schön. Mit etwas im Mund kann man, hoffe ich, gut zuhören. Das ist schnell das Wasser. Warum habe ich das jetzt gebracht? Tun Sie mal im Mund zergehen lassen. Weil, außenrum ist so eine Schokokruste. Wenn die durch ist, dann kommt eine cremige Füllung. Und irgendwann, ganz am Schluss, spürt man dann die Nuss. Und die hängt dann meistens zwischen den Zähnen. Gell? Ich habe schnell einen Schluck Wasser. Das ist eigentlich wie, bei der Dreieinigkeit. Wir haben einen Schoki-Rand, eine Kruste, wir haben eine Füllung und wir haben die Nuss. Und alles ist das Ferrero Rocher. Da kennen wir das nicht anders. Wenn wir Ferrero Rocher kaufen, dann erwarten wir, dass da Nuss drin ist. Nicht, dass die fehlt. Und so ist Gott, wenn wir von ihm reden, automatisch der Vater, der Sohn und der Geist. Der Geist darf nicht fehlen. Der gehört zu dieser Bin ich schuld? Ist das die Nuss gewesen? Können Sie. Genau, und wenn es euch zergehen lässt, dann stoßt ihr irgendwann auf die Nuss. Und ich hoffe, dass in den nächsten Wochen, wo wir uns miteinander um die Dreieinigkeit, um den Geist Gottes auch beschäftigen, dass ihr das im Mund zergehen lässt, bis ihr wirklich durchdringt und dann die Nuss schmeckt. Mit dem Geist Gottes ist es ja gar nicht immer so einfach. Auf der einen Seite Dreieinigkeit zu verstehen, wie das denn ist, drei und doch eine. Ferrero Rocher kann einem helfen, das zu verstehen. Aber ganz werden wir es nie verstehen. Und ich merke, wenn man so mit Leuten redet, der Heilige Geist zu verstehen, ist nicht einfach. Und im Volksmund, da ist dann oft, wenn man nicht ganz einordnen kann, wer ist jetzt schuld, wie gesagt, wenn es keiner war, dann ist der Heilige Geist gewesen. Habt ihr das auch schon mal gehört? Auch schon. Ich höre es nicken. Wenn niemand schuld ist, dann kann man es auf den noch schieben, weil den sieht man nicht. Da kann man nicht recht einordnen, wer ist das eigentlich. Und ich habe euch noch zum Anfang einen Comic mitgebracht, den wir jetzt sehen, wo ein Pfarrer versucht, darüber zu reden. Und er sagt, der Heilige Geist, der ist schon seltsam. Man sieht ihn nicht. Man hört ihn nicht und er schaut seine Leute an und sagt, und den meisten merkt man ihn auch gar nicht an. Kann man den Geist Gottes ansehen? kann man ihn erleben, ihn spüren. Da werden wir jetzt nachher miteinander hineinschauen. Ich will aus dem Epheser 5 eure Stelle vorlesen. Da heißt: Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Das heißt, wir sollen uns auch darum kümmern, dass wir einsichtig sind, dass wir verstehen, was hat Gott mit dem Geist Gottes, was hat es da damit auf sich? Wir sollen lernen zu verstehen. Und die Serie Begeistert, wo wir jetzt drin sind, da haben wir als Pastoren, als Gemeindeleitung nicht den Anspruch, dass wir komplett alles werden verstehen. Ich kann euch sagen, bis zum Lebensende werden wir wahrscheinlich den Heiligen Geist nicht in allem verstehen. Gott in allem verstehen. Du wirst ihn nie komplett verstehen. Aber wir wünschen uns, dass ihr auch begeistert werdet, begeistert sind. Begeistert, das heisst auch gefüllt mit dem Geist Gottes. Mit dieser Lernhaltung aus Epheser 5, die ich vorgelesen habe, wir sollen einsichtig sein, das heisst, wir sollen bereit sein, auch zum Lernen, zum Verstehen. Mit dieser Lernhaltung, da wirst du dann weit kommen. Jetzt will ich beim Heiligen Geist, ich weiss, Sabrina hat gewisse Sachen letzten Sonntag schon gebracht. Eins will ich jetzt auch noch mal wiederholen. Und zwar, dass der Geist Gottes ja nicht einfach erst seit dem Neuen Testament da ist. Sondern der Geist Gottes, die Dreieinigkeit, die hat es schon immer gegeben. Und das sehen wir schon ganz am Anfang von der Bibel. 1. Mose 1, in den ersten zwei Vers heißt: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet und wüst, heißt in andere, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Das heißt, der Geist Gottes ist da schon über dem Wasser da gewesen. Er ist anwesend gewesen, er ist beteiligt gewesen, auch an der Schöpfung. Und später bei der Erschaffung von den Menschen heißt es in 1. Mose 2, 7: Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und das, was er da hineingehaucht hat, das heißt im Hebräischen Ruach. Ruach, der Geist, der Wind, hat er hineingeblasen, dass der Mensch überhaupt lebendig worden ist. Der Lebensatem, der Ruach, Gott blasen dem Mensch etwas inne, dass er lebendig wird. Und es ist interessant, wenn wir anschauen, dass Jesus immer wieder gesagt hat, dass er gekommen ist, damit wir leben. Was meint er denn da damit? Also die Menschen, die Jesus das gesagt haben, die haben ja vorher schon gelebt und haben noch ihm gelebt. Warum sagt er, er ist gekommen, damit wir leben? Und ich glaube, er meint genau den Moment von dem Ruach. Dass Gott Leben in uns eingehaucht hat, wir werden nachher noch besser verstehen, was das bedeutet. Ich glaube, er meint der Lebensatem von Gott und nicht, dass wir einfach dahin vegetieren, sondern dass wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes, mit dem Ruach. Und Menschen haben, wie gesagt, vor Jesus gelebt, nach Jesus gelebt, aber Jesus ist gekommen für den Ruach-Moment, wo wir erfüllt werden mit dem Geist von Gott. Das lebendig wird in allen Lebensbereichen, wenn er uns anbläst. Da, wo etwas tot ist, wird es wieder lebendig. Im Alten Testament, wenn man so hineinschaut, wir haben jetzt von der Schöpfung geredet, und Sabrina hat euch gewisse Geschichten gebracht. Ich will ganz kurz noch erwähnen, dass im Alten Testament ja Menschen immer nur für einen bestimmten Zeitpunkt den Geist Gottes bekommen haben. Das ist eine kleine Wiederholung vom letzten Mal. Für eine kurze Zeit haben sie den Geist Gottes bekommen, für eine Zeit oder für eine Aufgabe, aber immer begrenzt bis auf eine Person. Und dass der Geist Gottes hat dann Könige gehabt, Propheten und, man höre und staune, auch Handwerker. Zum Beispiel in 2. Mose 31, die Handwerker, die die Stiftshütte gemacht haben, die haben auch den Heiligen Geist gebraucht. Da heißt denn, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten. Wir denken ja immer, wenn wir zum Beispiel eine Predigt machen, brauchen wir den Geist Gottes. Wenn wir eine Andacht machen, einen Input, irgendetwas Geistliches, oder wenn man ein Seelsorgegespräch hat, dann brauchen wir den Geist Gottes. Aber ich brauche den Heiligen Geist, wenn ich für Gott etwas Schönes machen will. Und das ist ganz gleich, was? Wenn du etwas machen willst, was Gott gefällt, brauchst du den Geist Gottes. Und so haben die Handwerker, wo sie die Stiftshütte gebaut haben, haben den Geist Gottes bekommen, damit sie etwas machen können, wo Gott gefällt. Musiker, die können zwar vielleicht schöne Musik machen, aber wenn es Gott gefallen soll, brauchst du den Heiligen Geist dazu. Irgendwelche Kunst, die Gott wird gefallen, soll gefallen, die braucht den Heiligen Geist. Und jetzt ist das im Alten Testament so gewesen. Und dann im Neuen Testament lesen wir, wie Jesus selber schon durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist. Er ist dann 30 Jahre unterwegs gewesen, ist dann getauft worden und bei der Taufe hat er auch den Geist Gottes bekommen, empfangen und dann hat er 3 Jahre lang predigt. 3 Jahre lang predigt, dann kommt Karfreitag, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. 3 Tage später, schon auferstanden Ostern, das haben wir vor kurzem erst gefeiert. Und dann zeigt er sich seine Jünger. Johannes 20, Vers 22 heißt: Und als er das gesagt hatte, und jetzt müsst ihr gut zuhören, ihr habt Karfreitag, Ostern, er ist auferstanden, jetzt zeigt er sich seine Jünger. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Interessant, oder? Das ist genau wie das am Anfang, wo Gott den Mensch abblasen hat. Er hat sie wieder abblasen und hat gesagt: Nehmt hin den Heiligen Geist. Er blas sie an, dass sie wieder dorthin kommen, was vor dem Sündenfall war. Dass das Lebendige, das Göttliche in deinem Leben wieder durchbrechen kann. Ich glaube, die Jungs, die haben sofort gewusst, dass es nicht irgendein Atemtest ist, wo Jesus da jetzt macht. Wenn man sie ablässt, dann kann es ja ganz unterschiedlich sein. Sie haben gewusst, dass es nicht darum geht. Sie haben die Heilige Schrift gut gekannt und haben sich sicher erinnert auch an die Schöpfung, was da vorgefallen ist. Und dann geht es uns so, wenn wir die Geschichte lesen, dann denken wir ganz schnell: Wow! Also wenn ich da dabei gewesen, also wenn ich einer von diesen Jüngern gewesen wäre und Jesus hätte mich da so: Wow, was ist das für ein Erlebnis? Das vergiss ich doch dein Lebtag noch. Also dann hätte ich keinen Zweifel mehr. Dann würde es mir gut gehen in meinem Christsein. So denken wir doch manchmal. Wäre ich dort mal zur biblischen Zeit, ja, dann wäre alles anders. Ich könnte viel besser glauben. Einmal von Jesus selber der Ruach-Moment. Aber denkst, wie ist denn bei den Jüngern dann weitergegangen? Es folgt nach dem Erlebnis, der Ruach-Moment, erfolgt Auffahrt. Jesus geht wieder zurück. Und dann sind die Jünger ein paar Tage lang nach dem Ruach-Moment wie ein Stück weit auch wieder verängstigt, alle zusammen in einem Haus. Weil Jesus auch gesagt hat: Wartet dort. aber sie haben nicht recht gewusst, was passiert wirklich. Sie sind eingeschüchtert, verängstigt gsi, dort zusammen. Eigentlich haben sie alle miteinander die Hose voll gehabt. Wie draussen sind Träumer gsi. Und sie haben all das müssen im Moment noch verarbeiten, was gsi ist. Karfreitag, Ostern. Jesus begegnet ihnen. Und draussen Träumer. Und dann, als sie zusammen sind, dann passiert Pfingsten. Pfingsten war eine Revolution. Sie sind begeistert worden, begeistert gewesen nachher. Begeistert, und wir haben den Untertitel «Die Kraft in dir». Es geht nicht um irgendeine Kraft aus dir selber raus, aus irgendetwas, wo du selber schöpfst, dein innere Ich oder so, sondern es geht um den Geist Gottes in dir. Ich habe mal einen Ballon mitgebracht. Bei einem Ballon ist das ja so, dass der am Anfang ganz leer ist. Und wenn ich reinblase, dann ist der Ruach drin. Da ist etwas drin, er ist gefüllt, der Ballon. Da ist plötzlich eine Kraft da drin, wo der Ballon wie auch Leben lässt. Und jetzt haben wir heute von dem Thema versiegelt. Ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn ich den jetzt loslasse. Da geht Kraft wieder auf. Da geht Kraft wieder raus. Was heisst das jetzt, versiegelt? Und das Interessante ist schon bei Jesus, in Johannes 6, 27 lesen wir das, da heisst es von ihm, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Das heisst, auch Jesus ist versiegelt gewesen. Und wir schauen das jetzt auch im Epheserbrief miteinander an. Wer die Bibel hat, kann es aufschlagen, Epheser 1. Und sonst kann man es auch zu Hause nachlesen. Im Epheser 1 sehen wir bei den ersten paar Versen, wird uns berichtet, wie Gott, der Vater, uns erwählt. Gott, der Vater, erwählt uns. Da heißt es zum Beispiel im Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Also Gott, der Vater, erwählt. Ein paar Vers später sind so die Vers 7 bis 12. Da wird uns von Jesus berichtet. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Also zuerst erwählt und dann durch Jesus erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Erster Teil, Gott hat uns erwählt. Zweiter Teil, Jesus Christus, der Sohn, durch ihn sind wir erlöst. Und dann kommen die Vers 13 und 14, wo es heißt: Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen seine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Mit der dritten Grundlage, dem dritten Abschnitt da, machte Paulus das Trio. Inzwischen haben da wahrscheinlich das Ferrero Rocher sind da bei der Nuss schon längst angelangt. Da ist drei Einigkeit in dem Text, haben das gemerkt. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. In ein paar Versen. Und er macht das Trio jetzt perfekt. Der dreieinige Gott hat mich erwählt, er hat mich erlöst und jetzt hat er mich versiegelt. Versiegelt. Im Griechischen steht dort das Phragizenei. Komisches Wort, bedeutet versiegeln oder besiegeln. Und das ist ja interessant. Heute in unserem Alltag kommt das nicht mehr so vor. Ich glaube, je älter Menschen unter euch sind, umso besser können sie sich daran erinnern, wie das eigentlich war. Zur Zeit von Paulus war das ein gängiger Vorgang, etwas zu versiegeln, zu besiegeln. Bei uns habe ich einmal gesehen, gibt es anscheinend auch sogar LKW-Ladungen, die versiegelt, verplombt sind, dass der Empfänger genau weiß, es ist das drin. Und es hat niemand etwas rausgenommen, wo mir zusteht. Niemand hat die Ware angerührt. Es geht im Prinzip erstens einmal um eine Zugehörigkeit, um einen Besitz. Das ist ein rechtsgültiger Anspruch, so ein Siegel. Wir kennen das, das heisst, wir kennen es hoffentlich nur vom Hörensagen. Wir kennen das, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Und er kommt dann rein und macht irgendetwas auf Gegenstände. Möbel, Fernsehen. Das ist ein Siegel, das heisst, das gehört jetzt jemand anderem. Und wenn so ein Siegel bei dir drauf ist, darfst du, nicht mehr, du bist nicht mehr der rechtmäßige Eigentümer, solange das Siegel drauf ist. Du darfst es nicht einfach veräussern. Das gehört jetzt jemand anderem. Der frühere Besitzer hat keinen Anspruch mehr drauf. Und man drückt einem Gegenstand ein Siegel auf, von dem man wird erklären, dass der Gegenstand jetzt voll und ganz zu einem Betreffenden gehört. Nicht mehr im alten Besitz, sondern jetzt im neuen Besitz. Und das ist genau das, was Gott eigentlich mit seinem Heiligen Geist bei uns in unserem Leben macht. Er druckt uns ein Siegel auf und sagt, das Alte ist vergangen. Der alte Besitzer hat keinen Anspruch mehr an dir. Das Siegel ist aufgedrückt, du gehörst jetzt zu mir. Und sobald das passiert, habe ich in meinem Herz auch, wir sagen das, Heilsgewissheit. Die Gewissheit, dass ich zu Jesus gehöre, weil ich versiegelt bin. Bei dem zu Jesus gehören, gibt es eigentlich nur zwei Antworten, wenn ich dich frage, gehörst du zu Jesus? Da gibt es entweder ja oder nein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es ist genau wie wenn ich gefragt werde, Dani, bist du geheiratet? Da gibt es nur zwei Antworten. Wenn ich sage, vielleicht. Selbst wenn ich meine Frau vielleicht schon lange nicht mehr gesehen habe, weiss ich bin geheiratet. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann weißt du ganz genau in deinem Herz, mal, ich gehöre zu Jesus. Er hat mir ein Siegel aufgedrückt. Da ist eine Bestätigung da. Da gibt es nicht, ja, vielleicht. Entweder du weißt es ganz genau und wenn es nicht weißt, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Aber dann kann man das ändern. Es kann Gewissheit im Glauben geben, dass du zu Gott gehörst und dass du auch in der Ewigkeit bei ihm ankommst. 2. Korinther 1, 22 steht, er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Das ist ähnlich wie die Stelle im Epheser, wo wir vorher gelesen haben. Das Phragizenei, das griechische Wort, besiegeln, versiegeln, das hat in dem 2. Korinther die zusätzliche Bedeutung zum Besitzanspruch, zu dem, dass wir sein Eigentum sind, hat es noch zusätzlich die Bedeutung, dass wir in dem Moment, wo wir versiegelt werden, mit Himmelskraft ausgestattet sind. Das heisst, es ist nicht nur ein Besitzanspruch, der gehört jetzt zu mir, sondern wir sind ausgerüstet mit Himmelskraft. Wir kennen wahrscheinlich alle auch das Bild von einem Brief, wo versiegelt worden ist. Versiegelt, dass es niemand aufmacht unterwegs. Und wenn es beim Empfänger ankommt, dass er sieht, dass das Siegel, das ist unbrochen, das ist das Original. Das Siegel von Gott bedeutet für mich Schutz auf dem Weg, wo wir als Christen gehen, wo wir unterwegs sind. Der Schutz, der versiegelte Gegenstand, der vor fremdem Anspruch geschützt ist. Vor fremden Händen sichergestellt, der darf nicht verletzt werden. Und der Paulus schreibt, dass wir von Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Gott hat sozusagen mit seinem Siegel uns als Eigentum ausgewiesen, der gehört zu mir, keiner hat Anrecht. Der mein Siegel trägt, und er hat uns ausgerüstet mit einer besonderen Kraft. Übrigens mit dem, wir sind versiegelt, wir sind sein Eigentum. Wer Römer 8 schon mal gelesen hat, dem kommt jetzt etwas. In Römer 8 steht zum Beispiel, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und dann werden die Sachen aufzählen. Not, Angst, was kann uns trennen? Und dann heißt es wieder, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Versiegelt. Es kann dich nichts trennen von ihm. Und jetzt ist ja die Frage, wie und wann passiert das mit der Versiegelung? Und wenn wir da in Epheser 1, Vers 13 hineinschauen, dann sehen wir drei Sachen, drei Schritte. Das eine ist, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Das Evangelium, das euch Rettung bringt. Das heißt, man muss es gehört haben, die Botschaft von Gott, das Evangelium, habe ich gehört. Der zweite Schritt, das heisst da weiter. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, das heisst, der zweite Schritt ist, ich habe das angenommen, das Evangelium. Dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, das für mich gemacht hat. Der Weg bereitet hat wieder zum Vater, ich habe es angenommen. Ich habe es nicht nur gehört, sondern es ist persönlich geworden. Ich habe es angenommen. Ich bin gläubig geworden. Und der dritte Schritt kommt dann. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Das dritte ist, er hat euch versiegelt. Und dann heißt, damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Gläubige sind nur versiegelt im Glauben, wenn du die Botschaft von Gott gehört hast und wenn du es angenommen hast. Wenn du im Glauben der Heiland für dich gestorben und auferstanden ist, wenn du ihn angenommen hast. Das Spannende nachher, wir haben ja von Pfingsten voran geredet, dass die Jünger den Heiligen Geist bekommen, sie haben Pfingsten erlebt. Und das Interessante ist dann, dass die Leute gefragt haben, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, wenn wir die Botschaft hören, im Glauben annehmen und Buße tun, wenn wir Kind Gottes werden, in dem Moment versiegelt uns Gott mit seinem Geist und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist ist das undrückliche Kennzeichen, dass ein Mensch zu Gott gehört, dass er Gottes Eigentum geworden ist. Jetzt werde ich zum Schluss einen kurzen Exkurs machen, nur einen anderen Gedanken noch reinbringen, der mir aber sehr, sehr wichtig ist. Was machen wir denn, wenn jemand sagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich habe das angenommen, aber ich sehe so wenig von den Wirkungen vom Heiligen Geist in meinem Leben? Bin ich legitimiert, zum zu sagen, du hast den Heiligen Geist nicht? Spannende Frage, oder? Vielleicht habt ihr euch die auch schon mal gestellt. Aber Vorsicht bei dieser Frage. Wenn wir im Neuen Testament lesen, in diesen Briefen, wir haben ganz spezielle, interessante Gemeinden dort im Neuen Testament. Zum Beispiel die Gemeinde in Galatien. Der Paulus schreibt ihnen, zum Beispiel in Galater 6, Vers 1, sagt er, ihr Geistlichen, spricht er sie an, ihr Geistlichen, die ihr den Heiligen Geist empfangen habt, und 3 Kapitel vorher, sagt er im Kapitel 3, Vers 1, und ich sage es jetzt einmal im Mini-Wort, weil es so recht ausdrucksstark dort steht, ihr saudumme, bescheuerte Galater. Ihr saudumme, bescheuerte Galater. Ich habe euch der gekreuzigte Christus vor Augen gemalt und ihr kapiert nichts. Ihr versteht nichts, ihr seid so doof. Der Paulus hat ihnen im Prinzip gesagt, hey, liebe Galater, eure Theologie ist für nichts. Eure Ethik, wie ihr lebt, ist für nichts. Aber, interessanterweise, Paulus spricht selbst der komischen Gemeinde in Galatien den Heiligen Geist nicht ab. Selbst wenn Sachen vom Heiligen Geist nicht sichtbar worden sind, spricht er ihnen den Heiligen Geist nicht ab, obwohl, wenn er an Galater denkt, sein Hals so dick ist. Korinth ist genauso eine Chaosgemeinde. Ein Sauhaufen per excellence. In 1. Korinther 3 schrieb der Paulus, mit euch kann man überhaupt nicht geistlich reden. Ihr seid nicht geistlich, ihr seid fleischlich. Ich muss euch mit Babynahrung füttern, weil ihr nicht mehr verträgt. Ihr seid so unreif im Glauben. Er regt sich richtig auf über sie. Aber im genau gleichen Kapitel 3 sagt er zu ihnen, ihr seid der Tempel Gottes. Das heisst, ihr, mit denen man eigentlich nicht ordentlich reden kann, in euch wohnt Gott, der Heilige Geist ist in euch. Ihr seid der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in euch wohnt. Und wenn wir durchschauen, der Paulus spricht keiner von seiner Gemeinde den Heiligen Geist ab, auch wenn sie noch so chaotisch war, auch wenn so wenig sichtbar ist von dem neuen Lebensstil, wie Gott es eigentlich will haben. Und wir müssen vorsichtig sein, irgendeinem Mensch, und sagen theologisch noch so kurios, geistlich in unseren Augen nicht fit, ethisch völlig unreif, dass mir der Heilige Geist jemandem absprechen. Paulus hat es nicht gemacht. Ich habe vorher den Ballon aufgeblasen. Wenn wir den Ruach, wenn Gott uns anhaucht mit dem Ruach, wir müssen uns vorstellen, wir haben die Botschaft gehört, haben sie angenommen und dort dabei ist der Heilige Geist, der Ruach, in unser Leben gekommen und wir sind versiegelt. Das heisst, wir gehören jetzt zu ihm. Die Frage ist, passt da noch mehr rein? Wir wissen, da passt noch mehr rein. Also, es heisst in Gottes Wort, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Da ist noch mehr möglich. Ist jetzt noch mehr möglich? Immer noch. Also. Es ist noch mehr möglich. Wir werden angewiesen, uns ausstrecken, uns zu öffnen und sagen, Geist Gottes, du hast noch viel mehr für mich parat. Füll mich noch mehr. Ich will noch mehr Ruach. Das Bild hinkt jetzt ein bisschen, weil wir wissen, wenn ich irgendwann weiterblase, dann platzt der einmal. Das ist bei uns nicht so. Das Bild müssen wir gerade wieder kippen. Bei Gott ist aber noch so viel mehr möglich. Aber manchmal gehen wir uns mit so zufrieden und sagen, ich gehöre ja zu Gott. Ich bin versiegelt. Mehr geht nicht raus. Aber es ist viel schöner. Und wir können Gottes Geist noch mehr erleben, wenn wir uns öffnen und ihm sagen, ja, ich will dich erleben. Es ist noch viel, viel mehr möglich, wie wir uns manchmal vorstellen können. Es steht dort in Gottes Wort, lasst euch immer wieder neu erfüllen. Das ist ein ständiger Prozess. Das ist nicht irgendwann fertig, wie bei dem Ballon, wo es irgendwann platzt. Lasst euch immer wieder erfüllen. Es ist noch so viel mehr möglich. Ich bete mit euch. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben und sehen dürfen, dass du auch die Jünger vor Pfingsten schon abblasen hast mit dem Geist Gottes, abblasen hast mit dem Ruach. Und ich glaube, du hast so gute Gedanken für uns. Du willst uns anhauchen, uns Leben in Fülle geben. Und ich will dir sagen, ich will offen sein für das, was du parat hast. Ich will nicht einfach nur zufrieden sein, dass ich Botschaft gehört und angenommen habe und errettet bin, aber ich will dir danken für die Versiegelung, dass ich zu dir darf gehören, das ganz sicher in meinem Herz darf wissen. Und da, wo es nicht klar ist, in einem von unseren Herzen, bitte wirk du. Schenk, dass wir dem nachgehen und dass wir klare Sachen mit dir machen. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. In dem Moment, wo wir zum Glauben gekommen sind und dass dein Geist in uns lebt. Aber ich merke, es ist noch so viel mehr möglich. Und ich bitte dich immer wieder um so einen Ruach-Moment, wo du, Geist Gottes, kommst in unser Leben und uns noch mehr in die Fülle von dem Leben hineinführst. Uns ausrüstest mit Himmelskraft. Du hast gesagt, wir sind da deine Stellvertreter auf Erde. Wir sollen Menschen von dir erzählen. Wir merken, wir können es aus uns nicht. Aber du hast uns ausgerüstet mit dieser Kraft. Du bist es, wo durch uns wirkt. Und ich bitte dich, füll du uns immer wieder mit deinem Geist. Komm du rein. Und ich will sagen, Jesus, ich traue dir noch viel mehr zu, als ich im Moment in meinem Leben sehe. Komm du mit deinem Geist in unser Leben. Erfüll du uns immer wieder neu. Und lass du uns Anteil haben an deinem Reich, an dem zu sehen, wie du wirkst durch uns durch in dieser Welt, die dich so dringend braucht. Jesus, wir trauen dir Großes zu, dass du durch uns willst und kannst bewirken. Amen.